Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zu Abgedreht, der Berlinale-Ausgabe. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Jakob Bauer. Es ist ja eine ganz besondere Berlinale, die da seit Donnerstag am Potsdamer Platz und in ganz Berlin läuft, mit neuem Leitungsduo und mit Jubiläum. 70 Jahre internationale Filmfestspiele feiert die Berlinale dieses Jahr. Und da hat sie sich zum Geburtstag gleich zu Anfang mal einen Weltstar eingeladen, Johnny Depp. Der hat gestern Abend seinen neuen Film Minamata vorgestellt. Da geht es um das Leben des amerikanischen Fotografen W. Eugene Smith. Und was ihn an dem fasziniert, das hat Johnny Depp bei der Pressekonferenz zum Film, klassisch cool und mit lässigem Augenzwinkern, so formuliert.
I was also fascinated by the fact that he was known as W. Eugene Smith.
Ich war auch immer davon fasziniert, dass er W. Eugene Smith heißt.
And I've heard the story that whenever anyone he would be, you know, at times curmudgeonly in bad mood or whatever was going on in his mind, and they'd say, what does the W stand for, Gene?
Und immer wenn er mal schlechte Laune hatte und ihn jemand gefragt hat, hey, wofür steht das W?
And he'd say, wonderful. Wonderful Eugene Smith.
Dann hat er gesagt, wonderful. Wonderful Eugene Smith. Ein ziemlich entspannter Johnny Depp bei der Pressekonferenz zu seinem neuen Film Minamata auf der Berlinale. Der ist unter anderem heute Abend im Haus der Berliner Festspiele zu sehen. Gestern war der erste Tag im Wettbewerb und da hat sich unsere Berlinale-Kritikerin Barbara Wiegand den neuen Film von Giorgio Diritti angeschaut. Hidden Away erzählt die Lebensgeschichte des italienischen Künstlers und Einzelgängers Antonio Ligabue. Funktioniert das auf der großen Leinwand? Hier kommt die Filmkritik.
Genie und Wahnsinn. Sie liegen nah beisammen, so heißt es. Und die Liste der Künstler, über die man dies sagt, sie ist lang. Allen voran Van Gogh, was nun auch immer mit seinem Ohr wirklich passiert ist. Und bis heute werden immer wieder Künstler, die sich als Autodidakten von der Welt zurückgezogen haben, die jenseits gesellschaftlicher Normen ihr ureigenes Werk schaffen, von einem nach authentischen Neuentdeckungen gierenden Markt entdeckt. Und oft genauso schnell wieder vergessen. So geschehen auch bei Antonio Ligabue, als einem der Vertreter der sogenannten Arbrüt. Er, der vorher verlacht und verspottet in der italienischen Provinz und dort wie ein Wilder im Wald gelebt hat, wird zum verschrobenen Star der feinen römischen Gesellschaft. Er malt und verkauft seine Kunst in Serie, bevor er 1965 im Armenhaus stirbt. Der Film von Giorgio Diritti erzählt diese Geschichte. Schlaglichtartig, anfangs in fast hastig verschnittenen Rückblenden, sehen wir Bilder aus Ligabues Geburtsland Schweiz. Szenen in urigen Holzhäusern, eher beklemmend als heimelig. Mit einer Mutter, die den heftigen Gefühlsausbrüchen des Sohnes nicht gewachsen ist. Mit einem Stiefvater in der italienischen Provinz, der ihn nichts als wieder loswerden will. Einer Irrfahrt durch diverse psychiatrische Anstalten, in die Ligabue immer wieder eingewiesen wird. Oft ist Antonio Ligabue den Tieren, die er aus Lehm formt, dann skizziert und malt, näher als den Menschen, die ihn erst ausstoßen, dann ausnutzen. Den Tigern, Hunden, Katzen, die er naiv und irgendwie wild in Szene setzt. Genauso wie er sich selbst immer wieder malt, im Stile Van Goghs. Nur, dass er statt einem abgeschnittenen Ohr eine Wunde an der Schläfe hat. Mit einem Stein hat er sich hier immer wieder selbst geschlagen, um das, was ihn im Innersten quält, da herauszubekommen. Das alles zeigt uns dieser Film in malerischen Bildern. Fast zu schön erscheinen diese italienischen Landschaften. Oft schicksalsschwer mit Beethoven-Sinfonien oder seufzenden Streichquartetten musikalisch unterlegt, bleibt es doch irgendwie dekorativ an der Oberfläche. Weder die Kunst, zwischen naiv, expressiv und destruktiv, noch der Künstler selbst werden einem wirklich nahegebracht. Dafür wirkt Elio Germanos Darstellung des Ligabues zu gewollt ausdrucksstark. Wenig erfahren wir auch über die zeitlichen Umstände, in denen Antonio Ligabue lebt. Das eingeengte Leben in der Schweiz, das Mussolini-Italien. Und wenn er am Ende im Armenhaus auf dem Sterbebett liegt, die Mutter ihn zu sich ruft und er endlich frei ist, dann überwiegt fast der Kitsch und nicht die Kunst. Schade, wurde doch hier aus einer faszinierenden Geschichte zu wenig gemacht.
Barbara Wiegand mit ihrer Filmkritik zu Hidden Away. Der Wettbewerbsfilm ist unter anderem heute Abend im City Kino Wedding zu sehen. Auch im Berlinale-Wettbewerb ist dieses Jahr Christian Petzold und zwar schon zum 5. Mal. Undine heißt sein neuer Film, der morgen am Potsdamer Platz Premiere feiert. Unser Kinoredakteur Alexander Soyer hat Christian Petzold davor getroffen.
Christian Petzold ist nicht nur Wahlberliner und prägte mit seinen Filmen die erste Generation der Berliner Schule. Er ist auch Stammgast auf der Berlinale und präsentiert in diesem Jahr mit Undine seinen bereits 5. Film im Wettbewerb.
Ja, das klingt ja so, als ob ich Bayern München wäre. Ja, das bin ich nicht. Nein, das ist, ich weiß nicht, ich bin gerne in Berlin. Ich bin auch gerne woanders, aber ich irgendwie finde ich, wenn man zum Potsdamer Platz geht, ist man ja nicht in Berlin. Das ist ja irgendwie eine Parallelwelt dort.
Eine Parallelwelt diesmal unter neuer Leitung. Ob und was sich dadurch allerdings wirklich geändert hat, weiß auch der Berlinale erfahrene Christian Petzold wohl erst nach dem Festival.
Ist schwer zu sagen. Also ich bekam einen Brief von dem Carlo Chatrian über den Film, dem er den gesichtet hat, der sehr, sehr schön war. Wo ich dachte, wenn die Kritiken so wären, dann habe ich es geschafft. Aber der war auch sehr, sehr schön, der Brief. Also es ist nicht so, weil er den Film lobt, sondern weil er ihn gut erklärt hat. Er hat was über deutsche Romantik, über Sümpfe, über Elementargeister gesagt. Ich dachte irgendwie, der Film findet vielleicht hier gerade ein kleines Zuhause.
Deutsche Romantik, eine Sagengestalt als Vorlage von Christian Petzolds Undine, ein modernes Märchen voller kluger Anspielungen, das man aber genauso gut nur als Liebesgeschichte genießen kann.
Im Kino ist es genauso ähnlich wie in der Serie Simpsons, die Lieblingsserie meiner Familie ist. Die Kinder konnten die schon mit 6 Jahren gucken. Und wir als 50- oder 40-Jährige können das genauso schauen im selben Moment. Und so ähnlich, finde ich, sollten Filme sein.
Wie bei seinem letzten Film Transit spielen auch diesmal wieder Paula Beer und Franz Rogowski die Hauptrollen. Die Idee zu Undine kam schon bei den Transit-Dreharbeiten auf, als eine Art weitergedachte Liebesgeschichte, die in diesem Fall auch etwas bekennender romantisch sei.
Jetzt die letzten 3 Filme mit Nina Hoss, die ich da gemacht habe, waren alles ja auch Liebesgeschichten, nur waren sie erdrückt von den Verhältnissen, von der Politik. Ja? Vielleicht ist das etwas anderes, dass diese Liebesgeschichte hier nicht erdrückt wird.
Was es aber auch in Undine gibt, so wie übrigens in fast allen Filmen Petzolds, sind die Geschichten von Menschen, die wie Gespenster in unserer Welt leben.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich glaube auch, dass fast alle Figuren im Kino Gespenster sind. Selbst die Figuren, die jetzt nicht in Gespensterfilmen auftauchen.
Petzolds neuer Gespensterfilm über die von Paula Beer gespielte Undine, die anders als in der Sage dieses Wasserwesens eine zweite große Chance auf die Liebe bekommt, feiert an diesem Wochenende seine Weltpremiere auf der Berlinale. Und auch wenn er schon ein alter Hase ist und traditionell entspannt mit dem Fahrrad zum roten Teppich fährt, ist er trotzdem noch ziemlich aufgeregt.
Ich bin erstmal ein Lampenfiebermensch, der am Rande einer Panikattacke da lang wandelt. Aber das Fahrrad ist ja eben nicht ein Ort, weil ich entspannt bin, sondern durch den ich entspanne. Dann ist man irgendwie geerdet,
sagt der begeisterte Fahrradfahrer und Berlinale Dauergast Christian Petzold. Morgen läuft sein neuer Film Undine im Wettbewerb. Darin geht's um das Wasser und Berlin, um Mythen und die Großstadt. Und unsere Kritik dazu hören Sie dann morgen Nachmittag im Inforadio. Undine ist neben Schwesterlein und Berlin-Alexanderplatz einer von 3 Filmen im Wettbewerb, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert wurden. Und mit dieser Ausbeute ist die Chefin des Medienboards, Kirsten Niehus, auch sehr zufrieden.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Präsenz von Berlin. Und es gibt ja auch noch viele Serien, auch jetzt bei den Berlin Series. Also Berlin ist da durchaus gut vertreten.
Und auch Brandenburg kommt zu seinen Ehren, erzählt Kirsten Niehus.
Vielleicht werden es nicht alle erkennen, aber tatsächlich ist in dem Wettbewerbsfilm Undine von Christian Petzold gibt es sehr wesentliche Szenen. Undine, wie der Name schon sagt, die unter Wasser spielen. Und dieses Unterwasser ist in einem großen Tauchbecken im Studio Babelsberg gedreht worden. Insofern ist also auch indirekt Babelsberg und Brandenburg damit vertreten.
Kirsten Niehus, Chefin des Medienboard Berlin-Brandenburg, die haben heute Abend ihre große Berlinale-Party, den legendären Medienboard-Empfang im Ritz-Carlton. Da kommen über 2000 Gäste aus der deutschen Filmbranche, allerdings nur geladen. Auch eine feste Bank im Programm der Berlinale ist seit Jahrzehnten die Sektion Generation für Kinder- und Jugendfilme. Die Medienwelt, in der die Jugendlichen und Kinder heute leben, ist eine komplett andere als noch vor ein paar Jahren. Das neue Bewegtbildmedium Nummer 1, das ist YouTube. Filme und Serien werden auf Netflix oder Amazon Prime im Internet gestreamt. Diese neue Art der Kommunikation, des Konsums, diese neue Lebenswelt, wie findet sich das in den Filmen der Generation wieder? Das habe ich die Leiterin der Sektion Marion Redpath gefragt.
Es hat die Kinolandschaft auch verändert, insofern, dass wir auch mehr Filme bekommen, die schnell gemacht sind, die mit Handheld-Devices gedreht worden sind. Und die Bildsprache ist oft schneller und poppiger und so internettauglicher. Aber ich würde nicht sagen, dass es da stoppt bei uns. Also das ist, wir haben ein vielfältiges Programm. Wir haben klassisch erzählte, solide Dramas. Wir haben Animationen. Wir haben dokumentarischen Formen bei Generation. Die Jugendliche und die Kinder, die jungen Menschen, die zur Generation kommen, erwarten dieses breites Spektrum.
Diese neue Art von Bewegtbildmedium hat ja sicher auch einen Einschlag in die Filme genommen, auch einen formalen Einschlag. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich letztes Jahr eine Serie gesehen habe, in der war ein Handybildschirm zu sehen und der ist dann plötzlich eingefroren und so ein Ladebalken kam. Und ich habe dann natürlich gedacht, das wäre, weil mein Internet nicht funktioniert und habe Escape gedrückt, aber das war natürlich nur ein Trick dieser Serie. Und das finde ich auch sehr spannend, wie neue ästhetische Mittel dadurch möglich werden. Gibt solche formalen Spielereien auch in dem Programm?
Diesen Jahr schon, ja, absolut. Wir haben einen Film aus Brasilien, der heißt Alice Junior. Geht um ein Transmädchen, die in eine neue Schule kommt und die ist Bloggerin. Also das ganze Film in der Bildsprache, auf der Bildspracheebene geht es um Tweets und Emojis und also einen schnellen Zusammenschnitt. Sie hat eine sehr gute Unterstützung um sie herum in die Community und ist sehr selbstbewusst. Und der ganze Film läuft über vielen Kanälen, die dann auch sehr internettauglich sind.
Ich will noch mal auf das Bewegtbildmedium Nummer 1 eingehen bei Kindern und Jugendlichen. Das ist YouTube. Und YouTuber sind diese nahbaren Helden, die in direkte Kommunikation gehen mit ihren Zuschauern. Die können mit denen reden. Das sind die, zu denen man aufschaut. Wie soll es das Kino da schaffen, sich langfristig als Alternative zu behaupten, wenn dieser direkte Austausch fehlt, der vielen jungen Leuten so gefällt?
Tja, ich bin nicht Gott. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht so pauschal es ist ein sehr komplexes Thema eigentlich. In den japanischen Filmen, den ich vorher erwähnt habe, gibt es eine 17-jähriges Mädchen, junge Frau, die Hauptrolle spielt, 2,5 Stunden lang, gespielt von die Influencerin Japans im Moment. Also die kommt auf der großen Leinwand, die kommt auch nach Berlin, die engagiert sich auch live mit unserem Publikum in den Q&As nach dem Film. Also es lebt sich man erlebt das auf vielen verschiedenen Levels.
Das heißt, da findet dann auch tatsächlich ein Austausch statt. Also es sind dann keine Medien, die eben nebeneinander herlaufen, sondern man kann vielleicht auch hoffen, dass sich die beiden Medien Film und YouTube in Zukunft noch mehr befruchten, als jeweils in ihrer eigenen Ecke rumzustehen.
Genau, also die Welten, die füttern ineinander rein. Es gibt eine Synergie, eine Symbiose. Die jungen Menschen sind ganz klug, die können sich auseinandersetzen mit vielen, vielen verschiedenen Ebenen und Stoffen und Themen und Bildsprachen.
Eine letzte Frage noch, um die wir nicht herumkommen. Als Chef der Berlinale kannten Sie bisher nur Dieter Koslik in den Jahren, in denen Sie bei der Berlinale als Sektionsleiterin aktiv waren. Ist das spürbar, dass jetzt zwei neue Chefs da sind in ihrer Arbeit? Wie ist das spürbar?
Ja, es ist spürbar. Es ist eine ganz neue Situation. Ich begrüße das. Ich finde es ganz interessant. Also die unterstützen sehr die Arbeit, die wir machen bei Generation und sind sehr neugierig. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Wir haben uns angenähert. Wir haben noch viel zu lernen voneinander. Insbesondere ist das toll, mit Carlo Chatrian über Film zu reden, muss ich sagen. Also er will sehr viel über das Programm wissen. Er will es verstehen.
Ist ein größerer Austausch da dann als damals mit Dieter Koslik, ohne das jetzt zu werten?
Vergleich zu kommen. Dadurch, dass Carlo dann künstlerischer Leiter von der Berlinale ist, hat er mehr Zeit, sich auseinanderzusetzen mit dem Film. Das ist sein Job. Und er möchte auch gerade stehen für das ganze Berlinale-Programm. Und ich begrüße das. Ich finde das auch sehr schön. Also ohne das zu bewerten. Ja, es gibt es mehr Austausch über die Filme mit ihm, aber das ist aus zeitlichen Gründen auch total verständlich.
Sagt Marion Redpath. Das ganze Gespräch mit der Leiterin der Sektion Generation bei der Berlinale hören Sie dann am Dienstag in unserem Vis-à-vis um 10.45 Uhr. Das war's mit Abgedreht für heute mit dem Berlinale-Spezial. Alle unsere Kritiken und Reportagen finden Sie übrigens auch online auf inforadio.de. Wir sehen uns am Potsdamer Platz. Bis dahin sagt ciao am Mikrofon, Jakob Bauer.
Inforadio Podcast.